Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Ulrich Blumenbach, die Probleme beginnen schon beim Titel. Unendlicher Spaß haben Sie übersetzt, Jest, könnte aber auch Scherz oder Witz heißen. Weswegen haben Sie sich ausgerechnet für Spaß entschieden?
Erstmal nur, weil es ein Hamlet-Zitat ist und es ist bei literarischen Übersetzungen eigentlich üblich, dass man sich dann einer vorliegenden und möglichst kanonischen Übersetzung bedient. Schlegel-Tieck schreiben an dieser Shakespeare-Stelle unendlicher Humor, was ich absolut nicht nehmen wollte, denn Jest bezieht sich im Roman auf die Komik, auf das Komikverständnis eines Regisseurs primär. Und da wäre mir Humor viel zu bieder gewesen. Das kam also überhaupt nicht in Frage. Ich habe dann weitergeguckt. Erich Fried, eine noch nicht ganz so kanonisch gewordene Shakespeare-Übersetzung wie die von Schlegel-Tieck, aber doch bekannt genug, schreibt eben unendlicher Spaß. Und das habe ich dann genommen. Es wären andere Ausdrücke in Frage gekommen. Unendlicher Witz, weil es eben diese Komponente des Esprits beinhaltet. Das käme Jest näher. Unendliche Possen, unendliche Narratei wäre auch möglich gewesen. Das hätte alles sehr auf das Altertümliche dieses Wortes Jest, Infinite Jest hingewiesen, aber weniger auf Wallace' aktuelles Anliegen. Und ich war dann eigentlich sehr froh, bei dem Spaß bleiben zu können, weil damit auch eines der ganz großen Themen des Romans, eben die Kritik an der Spaßgesellschaft, schon im Titel mit anklingt.
Ja, es ist das Bild einer Gesellschaft, die sich buchstäblich eben zu Tode amüsiert, die das vollzieht, was Neil Postman seinerzeit eben schriftlich uns hinterlassen hat. Das gehört aber auch dann wiederum eigentlich in den Teil der Sucht, diese Unterhaltungssucht könnte man es nennen, die Drogensucht, die Hochleistungssucht könnte man auch sagen, um die es hier geht. Für alle die, die das Buch nicht kennen, Unendlicher Spaß von David Foster Wallace, nochmals ein paar Basisinformationen zur Person und zum Inhalt. David Foster Wallace hat sich letztes Jahr im Alter von 47 Jahren umgebracht. Er hielt sein Leben als klinisch Depressiver nicht mehr aus. Er war der Sohn eines Professorenehepaars, Literaten und ein Musterschüler, ein Höchstbegabter wahrscheinlich. Hat schon als Student einen Roman verfasst, Stories, Reportagen, gezeigt, was er kann. Und wer diesem Roman Unendlicher Spaß mit einer Inhaltsangabe beizukommen versucht, der macht sich irgendwie lächerlich, weil das nicht möglich ist. Aber trotzdem ein paar Worte, dass man so ungefähr eine Vorstellung hat in Unkenntnis des Textes. Ich würde mal sagen, die Hauptschlagader ist Hal Incandenza, der Sohn eines Tennisakademiebesitzers in Boston. Er mutiert vom Tenniswunderkind und Hochbegabten zum Insassen einer fast einer Drogenentzugsklinik, nicht ganz wahrscheinlich. Also er wird auch drogensüchtig. Und der Witz ist, dass die Drogenentzugsklinik und die Tennisakademie mehr oder weniger gegenüberliegen. Also die sind geografisch sehr nahe beieinander. Genau, es gibt viele Verbindungen. Der Vater dieses Hal hat sich auch umgebracht. Der Sohn findet diesen toten Vater. Das ist eine große traumatische Verletzung. Man muss vielleicht auch noch sagen, dass Unendlicher Spaß der Titel eines Films ist, den dieser Vater Incandenza gedreht hat. Und wer diesen Film sieht, der bezahlt das mit dem Leben. Ich kürze massiv ab. Also ein buchstäblich tödlicher Film.
Tödlich vor Lust. Also wir müssen abkürzen natürlich, aber ich würde auch sagen, er ist tödlich, weil er so lustvoll ist, dass man sich von diesem Film nicht mehr lösen kann. Man will nur noch diesen Film sehen.
Ja, auch da läuft das wieder über die Unterhaltungsschiene sozusagen. Und der Roman spielt in einer nahen Zukunft. Die USA, Kanada und Mexiko, die sind politisch vereinigt. Es gibt aber franco-kanadische Widerstandsgruppen, die diesen Zusammenschluss bekämpfen. Sie versuchen unter anderem eben an diesen Film heranzukommen, um dann mit diesem Film im großen Stil als Waffe der Desorientierung funktionieren zu können. Also ein Roman über die dunkle Seite Amerikas ist. Aber er hat auch viele komische, witzige eben Aspekte und Seiten, das darf man nicht vergessen. Wir lesen diesen Roman eigentlich ex post nach dem Selbstmord des Autors. Und das verfälscht das Bild inwiefern, Ulrich Blumenbach?
Es verdüstert die Perspektive auf den Roman. Ich habe das jetzt öfter festgestellt, wenn ich mit Lesern gesprochen habe. Ich selbst habe natürlich auch diese düsteren Seiten des Romans gesehen. Aber für mich schimmerte da immer ein Gefühl des Entronnenseins durch, des Davongekommenseins. Wallace hatte die Erfahrungen, die vielen Passagen des Romans zugrunde liegen, hinter sich gelassen. Und dadurch ist der Roman für mich weit tröstlicher als jetzt eben nach seinem Selbstmord für viele Leser.
Heute ist es normal, dass Übersetzer mit ihren Autoren korrespondieren, wenn sie noch leben. Haben Sie das auch gemacht?
Nee, dazu ist es nicht gekommen. Wallace hat anscheinend erst am Ende seines Lebens verstanden, wie wichtig Übersetzer sind für den kulturellen Export eines Werkes. Er war in Amerika wahnsinnig präsent in der Öffentlichkeit, hat Vorträge gehalten, Essays geschrieben, er war da. Hat sich aber wenig darum gekümmert, wie er im Ausland aufgenommen wurde. Mein Verleger, also Helge Malchow von Kiepenheuer und Witsch, hat versucht, den Kontakt herzustellen und das hat einfach nicht geklappt.
Sie hätten gern auch mit ihm gesprochen, natürlich.
Ja, sehr gern.
Was war die Ersatzlösung dafür? Gab es eine?
Ja, es gibt in den USA, weltweit natürlich durch das Internet, eine Wallace News Group, wo sich also begeisterte Leser seines Werkes über dieses Werk verständigen. Und wenn ich Fragen zur Übersetzung hatte, dann konnte ich diesen grandiosen Kennern des Werkes stellen. Und das war eine große Hilfe und eine hervorragende Ersatzlösung.
Hatten Sie eine Art gefestigtes Bild von der Person des Autors, bevor Sie zu übersetzen begannen, oder hat sich das erst verfestigt im Laufe der Arbeit?
Das hat sich erst verfestigt oder überhaupt erarbeitet im Lauf der Übersetzung, denn ich kannte, bevor ich mich an die Arbeit gemacht habe, nur wenig Texte von Wallace. Ich hatte nur ein paar Erzählungen aus dem Band Kleines Mädchen mit komischen Haaren gelesen und nicht mal die in der Buchfassung, sondern in einer Literaturzeitschrift. Also ich war völlig begeistert von diesem Ton, dieser Vielstimmigkeit des Erzählers Wallace, aber ich kannte gar nicht viel von ihm.
Wie kam es eigentlich dazu, dass Sie dieses Projekt überhaupt gemacht haben?
Erstmal per Ausschlussverfahren. Der Verlag hat zunächst natürlich Markus Ingenday angesprochen, den damaligen Wallace-Übersetzer. Und der hatte gerade keine Lust oder keine Zeit. Keine Zeit kann sein, wenn man einfach andere Aufträge hat.
Aber im Wissen, dass das ein größeres Projekt wird.
Ja, genau. Das ist der entscheidende Zusatz. Denn das hat viele Übersetzer, die dann auch angesprochen wurden, notorische Dickbuchübersetzer, abgeschreckt. Denn wenn man sich an dieses Buch macht, das ist einem von vornherein klar, dann verschwindet man damit einige Jahre vom Markt. Sprich, man kann keine anderen Übersetzungsaufträge annehmen und man kann auch die Autoren, deren Bücher man sonst übersetzt, eben nicht weiter betreuen. Das hat viele abgeschreckt und mich damals einfach nicht. Und deswegen habe ich mich erstmal, weil ich ihn eben noch gar nicht kannte, sehr unbelastet an die Lektüre rangemacht. So im Sinne von, ja, ich kann das gerne mal probieren, ich schaue mir das Buch mal an. Die wirkliche Leidenschaft kam erst viel später.
Aber wenn Sie schon das Wort Markt erwähnen, man redet nicht übers Geld, aber was hat das bedeutet für Sie als Übersetzer? Ich meine, Sie haben jetzt 6 Jahre daran gearbeitet. Was haben Sie noch verdient, sagen wir, pro Seite, um eine Vorstellung zu geben, Leuten, die nicht wissen, wie das bezahlt ist, diese Arbeit, wie das ökonomisch aussieht?
Also literarische Übersetzungen werden im deutschen Sprachraum nach sogenannten Normseiten bezahlt und für eine solche Normseite habe ich 22,50 Euro bekommen. Das sagt Ihnen jetzt wenig. Ich glaube, das Honorar, was am Ende zusammenkam, ist aussagekräftiger. Etwa 52.000 Euro. Und das hat eben über 6 Jahre verteilt, ist also herzlich wenig Geld. Das hätte etwa ein Drittel meiner tatsächlichen Produktionskosten oder Lebenshaltungskosten in dieser Zeit erwirtschaftet. Und den Rest habe ich teils durch Stipendien, teils durch andere Übersetzungsaufträge reinbekommen.
Also es ging irgendwie, aber der Preis war doch trotzdem unter einem Strich noch relativ hoch.
Ja? Ich sitze Ihnen hier gegenüber, anscheinend hat das also
überlebt.
Ist es irgendwie gegangen? Ich habe überlebt und bin nicht im Armenhaus gelandet.
Sie haben schon einen Preis bekommen, den Heinrich-Maria-Ledig-Rowohlt-Preis, also zugesprochen bekommen. Er ist noch nicht verliehen, aber vielleicht kommt da noch was dazu. Aber mit dem kann man ja nicht rechnen. Das ist ja nicht eine Größe, die buchhalterisch da, die sich niederschlägt. Also machen wir uns doch hinter das Thema, was für Probleme stellen sich beim Übersetzen dieses konkreten Romans Unendlicher Spaß von David Foster Wallace. Aus dem Amerikanischen, was heißt das mal schon? Ist Amerikanisch etwas, was Ihnen gleich nahe liegt wie Englisch oder ist das auch etwas, was man sich erarbeiten muss? Wie ist das genau?
Nein, das ist einigermaßen gleich nah oder fern für einen Übersetzer in Deutschland. Um die Perspektive auszuweiten, die amerikanische Kultur und die amerikanische Alltagskultur, Populärkultur, sind uns ja vergleichsweise nah, weil sie durch Musik und Kino zu uns rüberkommen. Weit schwieriger ist es für Übersetzer aus sogenannten exotischen Sprachen. Also nicht, weil sie wenig Sprecher hätten, sondern weil sie unserem Kulturkreis so fern liegen. Also Japanisch, Chinesisch, Arabisch, afrikanische Sprachen. Nein, das war mir noch einigermaßen nah. Was es schwierig macht, Wallace zu übersetzen, ist einfach sein riesiger Wortschatz, darüber können wir sicher länger sprechen. Seine sehr langen, mäandrierenden Sätze, Satzkonstruktionen und eben seine vielen verschiedenen Fachsprachen, deren er sich bedient. Wallace hatte einen hyperrealistischen Anspruch und egal was er schildert, er möchte es mit der jeweiligen Terminologie machen, die diesem Fachbereich angemessen ist. Also wenn sich zwei Menschen in der Wüste von Arizona unterhalten, dann werden die Insekten, die um sie herum schwirren, mit dem Wortschatz eines Entomologen, eines Insektenforschers beschrieben. Es macht seinen ganzen Romankosmos so ungeheuer plastisch. Es sind eben nicht nur die Fachsprachen, mit denen Phänomene der Welt beschrieben werden, sondern es sind auch die Stimmen der einzelnen Figuren. Ein so umfangreicher Roman ist natürlich von einem ungeheuren Figurenkosmos bevölkert und alle kriegen ihre eigene Stimme. Der Junkie hat dann eben eine ganz reduzierte Sprache, die Intellektuellen, die Filmwissenschaftlerin eine sehr eloquente Ausdrucksweise und so weiter und so fort. Und alle mussten in ihrer Spezifität nachgebildet werden.
Und ich denke, das war allein schon ein Wechselbad, immer ständig diese Stilhöhen zu wechseln. Und das kann ja auf der gleichen Seite, kann das wechseln, dreimal.
Ja, Wechselbad ist ein schon ambivalenter Begriff. Es war aber auch eine große Abwechslung. Also ich konnte jeden Morgen mich an die Tastatur setzen und gucken, na, was erwartet mich heute? Was kommt wieder Neues? Das hat die Arbeit über die Jahre dadurch einfach sehr abwechslungsreich und nie langweilig werden lassen.
Ich nehme dann gerne auf, was Sie jetzt gesagt haben, so generell. Wir können das im Einzelnen noch anschauen. Ich möchte auf der ersten Seite beginnen. Da gibt es einen Satz, der heißt, ich zitiere, der literarische Gutachter der Fakultät, der Universitätstennistrainer und der Prorektor Mr. Ada Lind, CT, sitzt neben mir. Die anderen sitzen bzw. stehen und stehen am Rand meines Gesichtsfeldes. Ja. Also da geht irgendwas nicht auf.
Da geht irgendwas nicht auf,
richtig. Wie war das? Was?
Also das ist, um das klarzustellen, kein Satzfehler, sondern diese Eingangspassage des Romans wird geschildert aus der Perspektive von Hal Incandenza, eben diesem Tennis-Ass, aber auch sprachlichem Wunderkind. Und der hat einfach eine kleine Macke. Er möchte nämlich seine Umwelt so präzis wie möglich schildern. Und das heißt, hier bekommt jede der im Satz davor aufgezählten Personen ein eigenes Verb. Natürlich würde man im Alltag sagen, die anderen sitzen bzw. stehen am Rand meines Gesichtsfeldes. Aber er weist jeder Figur ein anderes Verb zu. Das ist seine Marotte.
Sie haben angedeutet, dass der Wortschatz eben enorm ist, das Lexikon. Das ist tatsächlich auch ein Buch der Lexika, also da stecken Wörterbücher en masse drin. Zum Beispiel liest man einen Satz, die akteonisierend schöne Tambourstabschwingerin. Das ist im Zusammenhang mit dem Bruder von Hal, der ist ein Footballspieler und da gibt es diese
Cheerleaderin,
ja. Und die ist offenbar akteonisierend schön. Ja. Wie war das im Original?
Actionizing. Ja. Also das ist das gleiche Wort, geht einfach zurück auf eine Figur der griechischen Mythologie. Wer diese Figur Akteon sah, verfiel dieser Schönheit.
Also der Akteon, der hat Diana, die Göttin der Jagd, beim Bade überrascht und sie hat ihn dann verwandelt in einen Hirschen.
Akteon wird bestraft, weil er die Schönheit angeschaut mit Augen, um es mit von Platon zu sagen.
Aber das Wort akteonisierend, das ist eine Neuschöpfung von natürlich. Wallace. Also ja. Das muss man über dieses Substantiv oder diesen Eigennamen Akteon finden.
Ja, genau. Das war oft die große Schwierigkeit, Wörter zu finden, die in der Form, in der sie bei Wallace auftauchen, nicht im Wörterbuch stehen, sondern Neuschöpfungen sind, die eben, wie in diesem Fall, auf vorliegende Substantive zurückgehen. Da habe ich manchmal sehr lang gesucht, bis ich eben das zugrunde liegende Substantiv raus hatte.
Dann gibt es zum Beispiel eine Passage, wo Joelle van Dyne, das ist eine wichtige Figur, auch im Umfeld des Vaters, eine Schauspielerin, die in seinen Filmen aufgetreten ist, die dann auch Moderatorin eines Senders, Radiosenders wird und dort so eine Art Esoterik-Sendung abhält, die Kult ist und das ganze Umfeld da dieser Tennisakademie auch begeistert, die kennen die. Die sagt zum Beispiel in einer Moderation, muss ich jetzt vorstellen, ich wäre Joelle van Dyne, die Akromegaliker und Hypertatotiker, die Enuretiker und spastischen Schiefhälse und so weiter, die sind dann an Modemplätzen und weiträumigen Büros der Studienberatung, um die Lamina rostralis, den ganzen wenig genutzten vielstufigen neuromorphen Weg hinauf zu Arterienroten aufs Dach der Student Union führenden Brandschutztür und so weiter. Also so geht das da, nicht über Seiten. Jetzt, wie ist das eigentlich? Kann man diesen Fremdwörtern, diesen Begriffen da jeweils im Original genau dasselbe zuordnen oder bedeuten die manchmal im Amerikanischen vielleicht, also sind die anders oder wie ist das? Also,
nein.
Geht das eins zu eins? eins.
Das konnte ich einigermaßen eins zu eins übersetzen. Ich muss natürlich rausbekommen, welche jeweiligen Entstellungen, denn darum geht es in dieser Aufzählung, welche körperlichen Missbildungen dem zugrunde liegen. In der Regel blieb es beim gleichen Begriff, das sind alles Wörter, Ausdrücke aus der Medizin. Ich musste allerdings aufpassen, manchmal werden sie ganz leicht anders geschrieben im Deutschen. Also sie gehen natürlich in aller Regel auf Griechisch und Latein zurück, das sind die Ausgangssprachen für die Medizin, im Englischen so sehr wie im Deutschen. Aber eben mit manchmal leicht abweichenden Buchstaben.
Also Sie mussten medizinische Wörterbücher zu Hilfe ziehen,
nicht? Ja, für diese Passage am allermeisten. Das ist auch, das genau in der Passage, die Sie gerade gelesen haben, ist es eben zweierlei. Es sind eigentlich zwei Erzählstränge. Doyle Van Dyne sitzt am Mikro und zählt diese Liste von Entstellungen auf. Und ihr Techniker geht, nachdem er die Regler eingestellt hat und die Sendung läuft, durch das Gebäude des Senders, das einem menschlichen Gehirn nachempfunden worden ist. Das heißt, dort tauchen dann alle minutiös geschilderten, bis ins kleinste Detail gehenden anatomischen Teile
des Gehirns auf.
Das heißt, zwei verschiedene medizinische Teilaspekte werden ineinander verwoben.
Brauchten Sie auch ärztlichen Rat auf dieser Ebene?
Ja, ich habe zum Glück viel ärztlichen Rat in der Familie. Mein Vater und meine Schwester sind Ärzte. Also das waren meine unmittelbaren Ansprechpartner.
Wie ist es eigentlich mit der Tennisgeschichte? Haben Sie sich da kundig gemacht oder kennen Sie Tennis so gut, dass das kein Problem ist? Oder ist das leicht zu übersetzen?
Nein, da braucht ihr am meisten Hilfe. Nein, das ist gar nicht leicht zu übersetzen, weil Wallace ja mehrere Tennispartien ebenfalls sehr detailliert schildert. Und Tennis ist leider überhaupt nicht meine Sportart. Das heißt, da musste ich mich mit am meisten von allen Spezialbereichen des Romans einarbeiten. Habe also angefangen, sehr viel Roger Federer zu gucken. Brauchte aber auch Beistand, also einfach Leute, die mir das Tennisspiel erklärt haben.
Wahrscheinlich haben Sie auch eher den Kommentar der Kommentatoren angehört, als das Bild angeguckt.
Richtig,
das war das Wichtigste. Damit Sie das Lexikon, das Vokabular drauf
hatten. Ja, denn Wallace benutzt natürlich eben auch den Sportreporter-Jargon und den musste ich nachbilden. Und zwar auch wieder möglichst den authentischen, den deutsche Sportreporter tatsächlich sprechen.
Sie haben gesagt, dass es viele Schachtelsätze gibt in diesem Buch, also viel hypotaktische Sätze. Ja. Schachtelsätze, die über eine Seite gehen können, locker. Was heißt das fürs Übersetzen ins Deutsche? Ich meine, das Englische hat ja eine andere Satzstellung und eine andere Grundkonstruktion.
Nicht? Richtig, das Problem ist dann oft, Verbalklammern aufzulösen. Also in deutschen Sätzen, das wissen Sie aus dem Deutschunterricht, stellen wir das Partizip ans Ende eines Satzes. Das musste ich bei solchen Schachtelsätzen natürlich irgendwie umgehen, um einen noch halbwegs lesbaren, flüssigen Satz draus zu machen. Ich habe das habe mir zunehmend im Lauf der Übersetzung die Technik angeeignet, den Satz erstmal aufs Skelett zu reduzieren. Also wo habe ich hier das wichtigste Substantiv des Satzes, wo steht das
Hauptverb? Das ist quasi auch die Basisinformation sozusagen.
Genau. Wo steht das Hauptverb und wo steht das Objekt, das dazu gehört? Und dann nach und nach, das ist der große Vorteil des Computers, habe ich dieses Grundgerüst aufgefüllt mit den ganzen Nebensätzen, damit einfach am Ende alle Bezüge wieder stimmten und der Satz eben nicht zu lang oder unverständlich wurde, weil man immer das Verb sucht.
Apropos Computer, Sie haben sich auch ein eigenes Glossar erarbeitet. Also alle die Begriffe, worüber wir zum Teil jetzt auch reden, die figurieren da in einem eigenen Glossar. Da konnten Sie also jederzeit etwas überprüfen oder auch andere können da was nachschauen. Und es ist in dem Sinn eine Leserhilfe, nicht?
Ja, natürlich.
Die über den Anmerkungsteil, der ja über 200 Seiten lang ist, das wäre ein Spezialkapitel, hinausgeht, nicht?
Ja, natürlich. Also Wallace hat selber Anmerkungen in den Roman geschrieben, die aber oft genug Teil der Erzählung selber sind. Also Erzählstränge fortsetzen, nicht etwa nur etwas annotieren, wie man das in wissenschaftlichen Texten macht, also eine Quelle belegen oder so. Richtig, und ich habe noch ein eigenes Glossar geschrieben, zu meinem Verständnis, um mich erinnern zu können, was diese vielen Fachbegriffe heißen, fürs Lektorat im Verlag, damit man dort verstand, was das heißen soll. Und inzwischen eben glücklicherweise auch für die Leser, die dieses Glossar auf der Website des Verlages Kiepenheuer & Witsch wiederfinden können.
Die Figurenvielfalt ist so groß, dass es eben auch viele Soziolekte gibt, also viele Sondersprachen, Fachsprachen, Sprachen von höherer und tieferer Schicht und so weiter. Inwiefern ist das ein Problem? Muss man sich das einfach erarbeiten oder sind das wie Sondersprachen, die man lernen kann?
Das sind Sondersprachen, die man lernen kann. Man muss trotzdem immer wieder neu nach den für den jeweiligen Fall angemessenste deutsche Lösung suchen. Sehr schwierig, sehr vertrackt ist das Übersetzern berüchtigte schwarzamerikanische Englisch, das Black American English, weil es dafür überhaupt keine Entsprechung im deutsche Sprachsystem von Hochsprache und Substandard, also unter dem Standard liegenden Sprachen gibt. Also platt gesagt, es gibt einfach keine Bevölkerungsgruppe im deutschen Sprachraum, die über Jahrhunderte so von der Mehrheit unterdrückt worden wäre, dass sie gegen diesen Druck eine eigene Sprache entwickelt hätte. Das ist das Schwierigste und da muss man sich mit Kunstlösungen behelfen. Bei vielen anderen, ja, gibt es praktisch Vorgaben, gibt es Modelle, wie man solche Figuren nacherschaffen kann.
Gibt es auch Passagen, wo es jetzt im Nachhinein oder schon bald mal sagen mussten, das konnte ich einfach nicht gut genug übersetzen, das war mir unmöglich, weil auch meine Kompetenzen dann irgendwo ihr Ende haben und der lädt da so viel drauf. Wie ist das?
Nein, für wirklich unzufrieden bin ich bisher mit keiner Passage des Romans. Darf ich zum Glück sagen, ich bin mit einzelnen Begriffen nicht immer zufrieden. Die einzige Passage, mit der ich unzufrieden bin, ist vielleicht dieses schwarzamerikanische Englisch. Da habe ich eben nur eine Notlösung gefunden.
Und fallen Ihnen auch jetzt noch vielleicht bessere Alternativen ein? Und würden Sie gerne noch Korrekturen anbringen von Dingen, die damals im Moment nicht kamen?
Nee, im Einzelfall habe ich da auch noch nichts gefunden. Ich hätte gern, ehrlich gesagt, noch mehr Zeit gehabt für die Übersetzung. Das ja, um zum Beispiel noch mehr seltene Ausdrücke im Deutschen unterbringen zu können, weil ich natürlich beim Übersetzen oft seltene Ausdrücke von Wallace verloren habe, die ich durch eher geläufige Ausdrücke im Deutschen ersetzen musste. Ich hätte auch gern meinetwegen noch ein kleines Studium der Schriften von Kleist eingelegt, weil Kleist in der deutschen Literatur ein Autor ist, der eben ähnlich gewundene Sätze gebastelt hat. Und einfach um mir da was abzugucken, wie bildet man im Deutschen komplexe, aber gleichzeitig sehr elegante Sätze?
Jetzt wurden es ja geschlagene 6 Jahre. Haben Sie sich dann selbst ein Ziel vorgenommen oder gesagt, dann und dann will ich fertig sein oder wie war das?
Nein, das ist ja heutzutage viel platter. Der Verlag und der Übersetzer handeln einfach eine Deadline, einen Termin aus, an dem die Übersetzung fertig sein soll.
Und das hat geklappt?
Nein, diesen Termin habe ich um 1,5 Jahre überschritten. Was aber nicht nur daran lag, dass das Buch mir über den Kopf gewachsen wäre oder so, sondern zwischendurch sind neue Erzählungen von Wallace rausgekommen und der Verlag wollte, dass die halbwegs zeitnah mit dem amerikanischen Erscheinen auch übersetzt werden. Und dann haben Markus Ingenday, eben der sonstige Wallace-Übersetzer, und ich diesen Band eingeschoben.
Wir haben jetzt über Soziolekte gesprochen vorher. Vielleicht noch ein Beispiel, das uns Schweizer respektive Basler beschäftigt. Es gibt eine Figur, die eigentlich ein Ire ist, der in breitem Irisch ein Mitglied der anonymen Alkoholiker und der tritt dort auf. Oh, was war das Problem, das ins Deutsche zu übersetzen? Also wirklich ein Irisch, das mehr aus Akzenten besteht als aus Buchstaben.
Ja, richtig, aus Auslassungszeichen, Apostrophen und so. Das Problem war, die Unverständlichkeit wiederherzustellen. Meine Aufgabe als literarischer Übersetzer eines anspruchsvollen Werkes kann ja nicht sein, die Schwierigkeit aus dem Werk rauszukürzen, sondern eben sie wiederherzustellen und die Übersetzung dann genauso, in diesem Fall, genauso unverständlich zu machen wie das Original. Ich habe nämlich sehr lange gebraucht, bis ich in der englischen Ausgabe überhaupt verstanden habe, was dieser eingewanderte Ire da sagt. Und mein Ziel war es dann, auf Deutsch eine Passage herzustellen, die für den normalen Leser, eben nicht uns hier in Basel, für den normalen Leser im deutschen Sprachraum genauso unverständlich ist. Und deswegen bin ich diesen Umweg gegangen, habe mich mit einem Historiker hier aus Basel, Lukas Burkhardt, zusammengesetzt und wir haben das zusammen in eine im Deutschen, oder für, Entschuldigung, den deutschen Standardsprecher, sehr exotische Sprache übersetzt. Wollen Sie es vielleicht lesen? Denn ich kann das natürlich nicht als...
Ja, ich kann gerne vielleicht den ersten Satz lesen. Das geht um eine ganz alltägliche Verrichtung da. Als eine, wo alle Abe hiesli verspritzt, bin ich schon manches Jahr bekannt gewesen. In der Beiz auf der Landstrasse habe ich schon lange nicht mehr auf Gissi dürfen. Daheim im Bad ist der Bete schon so wellig gewesen, das glaubst du gar nicht. So klingt das etwa. Es ist für mich ein bisschen vielleicht eine Spur zu elegant.
Ja, auch, ja, das mag sein. Das war eine Kritik, die mal kam von einer Studentin. Ich habe die Passage hier an der Uni Basel lesen lassen.
Und unser Weil Problem heute spricht war da, auch niemand mehr so.
Also, eben, das mag ein kleines Problem sein. Man hätte das vielleicht wirklich in so ein Basel-Dütsch der Mutenzer Kurve übersetzen müssen. Das hätte der Figur vielleicht eher entsprochen.
Ja. Aber nachher ist man immer gescheit.
Ja.
Wir haben ein breites Spektrum aufgetan, was alles da ansteht an Problemen und Freuden und Leiden beim Übersetzen eines solchen Riesenprojektes. Ulrich Blumenbach, so gegen Ende unserer halben Stunde. Wie war das eigentlich emotional? Sind Sie auch mal an den Punkt gekommen, als Sie dachten, ich schaffe es nicht mehr, ich höre auf oder ich bin in einer Sackgasse oder Ging es nur darum, immer wieder über einen solchen Punkt hinaus zu gelangen? Wie ist das?
Also mit der Arbeit selbst war ich nie unzufrieden und einen solchen Tiefpunkt habe ich auch nicht erreicht. Oder wenn, dann wieder nur aus den ganz platten materiellen Gründen. Ich hatte nach 2 oder 3 Jahren eine Phase erreicht, wo ich nicht wusste, wie ich finanziell den Abschluss dieser Übersetzung schaffen sollte. Also es ist einfach, das literarische Übersetzen rentiert sich nicht per se, sondern man braucht zusätzliche Einnahmequellen und daran muss irgendwas geändert werden. Also ich habe eine kleine Erbschaft meiner Frau aufgebraucht, ich habe eine Erbschaft zu Lebzeiten von meinem Vater bekommen und dann eben mit fortschreitender Übersetzung andere Finanzierungsmöglichkeiten gefunden.
Also Arten von Subventionierung von Literatur, die vielleicht den wenigsten bekannt sind, aber ich denke, das passiert hin und wieder so in der Richtung, nicht?
Ja, es ist einfach ein Ausnahmefall, so ausgefallenes literarisches Werk zu übersetzen, das braucht eben auch leider ausgefallene Finanzierungsmöglichkeiten.
Sind eigentlich inzwischen auch schon Besserwisser aufgetaucht, wie ich vorher, die Ihnen sagen, was Sie da und dort anders hätten machen sollen, müssen und so weiter?
Ja, ich habe auch tatsächlich es gibt ja einen Blog von deutschen Lesern, jetzt der Übersetzung, einfach www.unendlicherspaß.de. Und da hat mir ein Leser vorgehalten, ich hätte einmal Differentialrechnung und Integralrechnung verwechselt. Und da das im Rahmen einer längeren mathematischen Erörterung
auftaucht. Ja, das sind nur noch Formeln und das schreckt mich total ab zum Beispiel. Ja.
Das ist natürlich tatsächlich ärgerlich und das ist so ein Punkt, damit das sollte in einer späteren Auflage berichtigt werden. Das ist zum Glück die einzige bisher aufgefallene Korrektur. Ich fürchte, es wird mehr geben.
Aber letzte Frage, Ulrich Blumenbach. Warum würden Sie es nochmals machen, dieses Mammutprojekt?
Weil es ein so reiches Buch ist und die eigene Welt erweitert, und zwar nicht nur die sprachliche Welt, sondern durch diesen Hyperrealismus, über den wir sprachen, ist es eine wirkliche Welterweiterung. Und Dave Eggers hat in einem Essay mal gesagt, man kommt aus diesem Buch heraus als ein besserer Mensch. Soweit würde ich nicht gehen, aber ich würde sagen, man kommt aus dem Buch heraus mit dem Wunsch, ein besserer Mensch zu werden.
Ja, das ist nicht wenig.
Finde ich auch.
Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch. Alles Gute.
Dankeschön, Herr Vogler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.